Deutschlandfunk Nova. Update.
Wir starten mit einer Meldung aus Barcelona. Da ist ein Kleintransporter in der Innenstadt von Barcelona in eine Menschenmenge gefahren, hat die Polizei getwittert. Medienberichten zufolge hat es auch Tote gegeben. Die Polizei hat das Ganze laut der Nachrichtenagentur AFP als Terroranschlag eingestuft. Wir halten euch dazu hier bei Deutschlandfunk Nova gleich in der Redaktionskonferenz und auch in den Nachrichten auf dem Laufenden. Erstmal geht's jetzt weiter mit einem anderen Thema. Kulturerbestätten zu zerstören, wie die Oasenstadt Palmyra in Syrien oder die jahrhundertealten Mausoleen in Timbuktu in Mali. Das ist für die UNO ein Kriegsverbrechen. In Mali ist letztes Jahr zum ersten Mal ein Schuldiger deswegen verurteilt worden zu 9 Jahren Haft. Heute ging es vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag darum, wie dieser riesige Schaden, der entstanden ist, wieder gutgemacht werden kann. Und das ist die Antwort der Richter.
Herr Al-Mahdi, angesichts der umfassenden und unterschiedlichen Schäden, die Ihre Tat verursacht hat, beziffert die Kammer Ihre Gesamtverantwortung auf 2,7 Millionen Euro.
Entschädigung für Kriegsverbrechen, Entschädigung für eine zerstörte Kultur. Das ist ein fast beispielloses Urteil in der Geschichte des Strafgerichtshofs und unser Top-Thema im Update heute. Ich bin Anne Tepper. Hallo.
Update.
Mali im Sommer 2012. Islamisten erobern den Norden und in der Stadt Timbuktu bewaffnen sie sich unter der Führung von Ahmad al-Mahdi mit Spitzhacken, Hämmern, Äxten und Schaufeln, um historische Gebäude und Anlagen zu zerstören, die Grabmäler von Heiligen, Statuen und eine Moschee. Der Bürgermeister erinnert sich.
Ich habe sehr viel gesehen und miterlebt. Zum Beispiel, wie sie das Monument von Al-Faruq zerstört haben. Sie riefen mich an und sagten, wir haben gerade dein Monument zu Fall gebracht. Wir haben es zertrümmert.
Viele Einwohner von Timbuktu haben unter der Herrschaft der Islamisten gelitten. Ahmad al-Mahdi hatte zum Beispiel dafür gesorgt, dass die Scharia gilt und eingehalten wird. Den Islamisten werden auch Vergewaltigungen vorgeworfen. Aber auch die Zerstörung ihrer Kulturgüter hat den Menschen zugesetzt. Genau das hatte die Chefanklägerin des Strafgerichtshofs al-Mahdi im ersten Prozess vorgeworfen.
Es geht hier nicht nur um Steine und Mauern. Es geht um Gebäude, die sowohl historisch und religiös bedeutend sind und darüber hinaus die Identität eines Volkes bestimmen. Es geht um Verbrechen mit dem Ziel, die Wurzeln eines Volkes zu vernichten und mit ihnen soziale Strukturen und Gebräuche.
Genauso haben das auch die Richter im Entschädigungsprozess gesehen. Der Klage hatten sich rund 140 Einzelpersonen angeschlossen, darunter Menschen, die direkt betroffen waren von den Zerstörungen, weil ihr Lebensunterhalt von den Kulturdenkmälern abhing oder weil ihre Vorfahren in den Mausoleen begraben lagen. Richter Paul Pangalangan sagt, es sollen aber nicht nur die, sondern alle Einwohner von Timbuktu entschädigt werden.
Die Kammer kommt zu dem Schluss, dass individuelle Entschädigungen wichtig sind, um zu zeigen, welche mentale Schmerzen und Ängste die Zerstörungen ausgelöst haben. Aber die Reparationen sollen der gesamten Bevölkerung von Timbuktu zugutekommen und kollektiven Charakter haben.
Die zerstörten Mausoleen sind mittlerweile mit internationaler Unterstützung wieder aufgebaut worden. Die Richter haben angeregt, dass der emotionale Schaden auch auf eine symbolische Art wieder gut gemacht werden kann.
Diese kollektiven Entschädigungen können auch symbolischer Art sein, beispielsweise durch ein Denkmal oder eine Gedenkzeremonie, um öffentlich zu zeigen, wie sehr die Bevölkerung von Timbuktu moralisch gelitten hat.
Auch dem Staat Mali und der internationalen Gemeinschaft haben die Richter eine Entschädigung zugesprochen von 1 Euro. Wie viel die direkt betroffenen Einzelpersonen bekommen sollen, wird noch entschieden. Bezahlen wird das alles aber wohl nicht der verurteilte al-Mahdi. Der sitzt wegen des Kriegsverbrechens schon im Gefängnis und hat kein Geld. Die Richter haben empfohlen, dass ein Opferfonds dafür aufkommt, der von den Mitgliedstaaten des Internationalen Strafgerichtshofs finanziert wird. Das Urteil hat also vor allem eine symbolische Bedeutung. Es könnte wegweisend sein für ähnliche Prozesse um zerstörte Kulturdenkmäler in Zukunft und auch für Entschädigungen von Opfern von Kriegsverbrechen. Das passiert nämlich auch selten. Im März hatte der Internationale Strafgerichtshof Opfern eines Massakers in der Republik Kongo symbolische Summen von $250 zugesprochen. Das Urteil zu Timbuktu ist erst das zweite dieser Art.
Was sonst noch wichtig war.
Wer will was von Air Berlin? Der insolvente Konzern verhandelt nach eigenen Angaben mit 3 Unternehmen darüber, wer Flugzeuge oder Unternehmensteile kauft. Ein Interessent ist die Lufthansa und die will offenbar große Teile von Air Berlin schlucken. Laut Unternehmenskreisen rund 90 der 144 Air Berlin Flugzeuge, also gut 2/3. Nach Informationen der Süddeutschen Zeitung will die Lufthansa die Verhandlungen so schnell wie möglich abschließen, nämlich schon nächste Woche. Ob diese Großübernahme legal wäre, ist noch unklar. Das Bundeskartellamt hat schon angekündigt, die Pläne genau zu prüfen, weil die Lufthansa und Air Berlin bis jetzt direkte Konkurrenten waren. Der Wettbewerbsexperte Kai Hüschenrath vom Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung geht davon aus, dass die Lufthansa vor allem Strecken nicht so einfach übernehmen darf.
Meine Erwartung ist, dass eben gerade in Berlin und vielleicht auch zum Teil in Frankfurt eben da Lufthansa nicht so viel bekommen kann, weil eben diese wettbewerbsrechtlichen Regeln dagegen sprechen.
Der Billigflieger Ryanair hat wegen der geplanten Flugzeugübernahmen schon eine Klage bei den Kartellbehörden eingereicht.
Tradition in unserer Bundeswehr soll es als Kompass dienen, der unseren Soldatinnen und Soldaten Orientierung, Halt, Maßstäbe gibt.
In letzter Zeit hat der Kompass einiger Bundeswehrsoldaten ziemlich gehörig falsch gelegen. Gerade laufen Ermittlungen gegen die Elitetruppe Kommando Spezialkräfte, kurz KSK. Medienberichten zufolge haben mehrere Soldaten bei einer Abschiedsfeier für einen Kompaniechef Rechtsrock gehört und den Hitlergruß gezeigt. Seit dem Frühjahr steht außerdem ein wohl rechtsextremer Offizier unter Terrorverdacht. Wegen solcher Vorfälle hat Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen heute einen ersten Workshop abgehalten, um den Traditionserlass zu überarbeiten. Der regelt, wie die Bundeswehr mit ihrer Geschichte, etwa mit der Wehrmacht, umgehen soll. Er bleibt aber an manchen Stellen vage. Gegen die AfD-Vorsitzende Frauke Petri laufen schon länger Ermittlungen wegen Meineides. Der Immunitätsausschuss des Sächsischen Landtags hat da heute den Weg geebnet, dass gegen sie Anklage erhoben werden kann.
Der Ausschuss hat die Immunität von der Abgeordneten Frau Dr. Frauke Petri einstimmig aufgehoben und empfiehlt dem Sächsischen Landtag, die entsprechende Erhebung der öffentlichen Klage wegen Meineides dann letzten Endes auch zu genehmigen.
Petri ist die Fraktionsvorsitzende der AfD im Sächsischen Landtag. Die Staatsanwaltschaft Dresden wirft ihr vor, dass sie vor dem Wahlprüfungsausschuss unter Eid gelogen hat. Der wollte Fragen zur Aufstellung von Kandidaten bei der letzten Landtagswahl klären. Ob deswegen jetzt Anklage erhoben wird, ist noch nicht raus. Darüber muss das Dresdner Amtsgericht entscheiden. Ein Klacks sind die Vorwürfe aber nicht. Die Mindeststrafe für Meineid beträgt 1 Jahr Gefängnis.
Kein Kommentar, doch Meinung.
Die mögliche Aufhebung der Immunität von AfD-Spitzenkandidatin Frauke Petri ist auch im Netz ein Thema. McTayer schreibt bei tagesschau.de: Es ist nicht zu glauben, wie viel Angst die etablierten Parteien vor der AfD haben müssen, dass sie, und zwar überall in allen Bundesländern, immer wieder versuchen, die AfD in Misskredit zu bringen, anstatt sie einfach, so wie einst die Grünen oder Linken, zu ignorieren. Dadurch wird man der AfD im Endeffekt doch nur noch mehr Zulauf bescheren. Frosthorn meint: Wer auf den Rechtsstaat vertraut, kann nichts gegen die Aufhebung einer Abgeordnetenimmunität haben. Bringen die Ermittlungen keine Erkenntnisse, ist ja alles in Ordnung. Das hat auch nichts damit zu tun, dass es sich hier um Frau Petri handelt. Ich erwarte von einem Immunitätsausschuss, dass er grundsätzlich den Weg für Ermittlungen freigibt, wenn es Anlass dazu gibt. Sieglinde Schäffer kommentiert auf Faz.net: Ich finde es schon interessant, dass gerade jetzt so kurz vor der Wahl diese Sache aufs Tapet kommt und sicher noch viele Wochen lang für entsprechende Berichte sorgen wird. Und User Westpreußen schreibt beim Tagesspiegel: Das war's dann wohl für Petri. Ihre innerparteilichen Feinde, und sie hat sich so einige in sehr kurzer Zeit gemacht, wetzen schon die Messer. Die Kehrseite: Unruhe kurz vor der Bundestagswahl schreckt potenzielle AfD-Wähler ab. Die 4-Themen-Partei, Flüchtlinge, Deutschsein, Kinder machen und Putin huldigen, muss sich etwas einfallen lassen.
Und sonst in der Welt?
Vor 3 Jahren gab es große Proteste in Hongkong. Vor allem junge Leute, Schüler und Studenten, hatten gegen den großen Einfluss von China demonstriert und wollten, dass Hongkong unabhängiger wird. Die Proteste sind im Sande verlaufen, aber jetzt steht fest, die Anführer müssen ins Gefängnis. Joshua Wong, Alex Chow und Nathan Law wurden zu 6 bis 8 Monaten Haft verurteilt. Sie waren erst nur zu Sozialstunden und Bewährungsstrafen verurteilt worden. Die Hongkonger Regierung hatte sich aber dafür eingesetzt, dass es doch noch härtere Strafen gibt. Nathan Law ist mittlerweile gewählter Hongkonger Politiker. Die 3 Verurteilten sagen, dass die Regierung sie mit der Gefängnisstrafe davon abhalten will, sich für Wahlen aufstellen zu lassen. In der syrischen Stadt Duma bauen die Menschen jetzt Pilze gegen den Hunger an. Die Stadt wird von Rebellen kontrolliert. Seit 4 Jahren wird sie von syrischen Regierungstruppen belagert. Deswegen ist die Versorgung mit Essen schwierig. Fleisch zum Beispiel ist knapp und teuer. Eine Hilfsorganisation hat sich eine Fleischalternative ausgedacht, Austernpilze. Die sind günstig, nährstoffreich und wachsen schnell und können auch in Häusern und Kellern angebaut werden. Der Initiator des Pilzprojekts sagt, dass die meisten Menschen die Pilze vorher nicht kannten und erst lernen mussten, sie zuzubereiten. Auch in Deutschland wurden Austernpilze als Ersatzlebensmittel genutzt während des Ersten Weltkriegs. Petzen lohnt sich, zumindest in Bangkok. In der thailändischen Hauptstadt bekommen Bürger, die Ordnungswidrigkeiten melden, die Hälfte des Bußgelds ab, das dafür fällig wird. Dabei geht es zum Beispiel um Motorradfahrer, die auf Gehwegen fahren, oder um illegale Händler. Die Strafen können bis zu 260 Euro betragen. Tippgeber können also bis zu 130 Euro kassieren. Diese Regelung gibt es zwar schon seit Jahren, sie wurde bisher aber kaum beachtet. Jetzt hat die Stadtverwaltung nochmal darauf hingewiesen und in den ersten 2 Tagen haben sich laut einem Sprecher auch gleich rund 100 Personen mit Hinweisen gemeldet. 10-mal sei die Belohnung schon ausgezahlt worden. Das Ganze ist Teil einer schon seit längerem laufenden Kampagne der Stadtverwaltung, mit der sie in Bangkok für mehr Ordnung sorgen will.
Wissensnachrichten.
Faule Menschen haben es ja schon immer gesagt, zu viel Arbeit lohnt sich nicht. Jetzt zeigt eine Bertelsmann-Studie, vor allem für Geringverdiener lohnt es sich tatsächlich oft nicht, mehr zu arbeiten. Britta Wagner aus den Wissensnachrichten, warum ist das so?
Das Problem ist, dass wir in Deutschland ein System mit Steuern, Sozialabgaben und Sozialleistungen haben, das nicht so richtig aufeinander abgestimmt ist. Je nach Einkommenshöhe machst du da gar kein Plus oder sogar ein Minus, wenn du ein bisschen mehr arbeitest oder eine kleine Gehaltserhöhung bekommen könntest.
Hast du da konkrete Zahlen für uns?
Ja, die Studie hat das für 6 Musterhaushalte durchgerechnet. Schauen wir uns mal die Single-Haushalte an. Nehmen wir als erstes mal den Vielverdiener. Der wird angesetzt mit 75.000 Euro Bruttojahreseinkommen. Wenn der 1 Euro zusätzlich verdient, bleiben ihm von diesem Euro immerhin 56 Cent übrig.
Okay, das ist ja noch relativ viel. Die restlichen 44 Cent, die gehen dann drauf für Steuer- und Sozialversicherung?
Ganz genau. Und dabei profitieren Vielverdiener davon, dass sie den Grenzsteuersatz erreichen und auch die Obergrenzen für die Beiträge zur Kranken- und Rentenversicherung. Das heißt, sie zahlen zwar hohe Steuern, aber der Steuerprozentsatz steigt irgendwann nicht mehr und die Sozialabgaben werden dann auch irgendwann so berechnet, als ob sie eigentlich ein geringeres Einkommen hätten.
Gut, und wie sieht es jetzt bei Wenigverdienern aus?
Da gibt es in der Studie das Beispiel Single-Haushalt mit 17.000 Euro Jahresbrutto. Wenn der 1 Euro zusätzlich verdient, bleibt ihm davon genau nichts übrig. Beim Vielverdiener waren es ja noch 56 Cent.
Wie kommt das?
Das liegt vor allem daran, dass Geringverdiener bei mehr Arbeit nach und nach aus Sozialleistungen rausfallen. Dann bekommen sie zum Beispiel weniger ALG II oder zum Beispiel kein Wohngeld mehr. Und außerdem rutschen sie ab gewissen Grenzen auf das normale Steuer- oder Sozialbeitragsniveau. Das passiert aber alles nicht geradlinig. Da gibt es richtige Ausreißer. Das kann dann das eigentliche Plus durch mehr Arbeit und mehr Verdienst zunichte machen. In einem Beispiel bei ca. 5.000 Euro Jahresbrutto bringt ein zusätzlicher Euro dann sogar ein Minus von 20 Cent ins Portemonnaie.
Wow, das klingt nicht sehr gerecht. Wie sollte die Politik das ändern?
Also die Studienautoren empfehlen vor allem, dass man die 3 Systeme Steuer, Sozialbeiträge und Sozialleistungen besser aneinander anpasst, damit dann die verschiedenen Belastungen beim Einkommen insgesamt fließend laufen und es keine krassen Ausreißer mehr gibt. Das ist nicht ganz einfach, aber die Forscher geben auch ein Beispiel, wo das alles tatsächlich aufeinander angepasst läuft, nämlich in Dänemark.
Jetzt geht's ums Thema Urzeitforschung. Forscher haben in der Antarktis nämlich das bisher älteste Eis der Erde geborgen. Wie alt genau ist das älteste Eis?
2,7 Millionen Jahre. Für die Forscher sind diese Luftbläschen und die Moleküle in dem Eisbohrkern spannend, weil das wirklich eine Art Schaufenster in die Vergangenheit ist.
Und was gibt's da zu sehen in der Vergangenheit? Was war los auf der Erde vor 2,7 Millionen Jahren?
Ja, da weiß man noch nicht so viel. Das war die Zeit kurz vor dem Beginn des Pleistozäns, also der Zeit, in der der Wechsel zwischen Kalt- und Warmzeiten auf der Erde losging. Die Forscher hoffen jetzt herauszufinden, was damals genau los war und warum sich das Klima auf der Erde damals so stark geändert hat.
Und zum Schluss noch was zum Thema Ausspähen von sehr privaten Daten. Deswegen entschädigt ein kanadischer Vibratorhersteller nämlich seine Kunden jetzt mit fast 4 Millionen US-Dollar. Was genau hat der Hersteller da ausgespäht?
Es ging da um den smarten Vibratoren WeVibe, der über Bluetooth mit einer App gesteuert wird. Auch über Internet kann man das sehr weit machen. Und darüber hatten die Vibratoren dann heimlich Daten an den Hersteller geschickt, unter anderem zur Nutzungshäufigkeit, zur eingestellten Temperatur und zur Vibrationsintensität.
Sitzen da kleine Voyeure oder was wollte der Hersteller mit diesen Infos?
Also bei der Verteidigung vor Gericht hieß es, man wolle damit dafür sorgen, dass die Vibratoren nicht überhitzen oder dass man vielleicht die neue Generation stärker bauen könnte, wenn die Dinger immer auf höchster Stufe liefen.
Okay, aber da hätte ja vielleicht auch eine einfache Nutzerbefragung gereicht.
Ja, eigentlich schon. Die Kläger in den USA fanden dieses heimliche Datensammeln auch nicht so lustig. Sie machten sich auch Sorgen, dass dann über eine Verknüpfung mit ihrer E-Mail-Adresse dann sogar eine persönliche Identifizierung möglich wäre. Mit den Entschädigungszahlungen ist eine Sammelklage jetzt aber abgewendet.
Danke, Britta.
Wetter.
Im Norden und in der Mitte Deutschlands gibt es in der Nacht einzelne Schauer. Im Süden bleibt es meist trocken. 18 bis 13 Grad. Morgen fällt fast überall in Deutschland Regen. Es kann auch gewittern. Und dazu gibt es dann Temperaturen zwischen 20 und 32 Grad.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
Und als Podcast auf deutschlandfunknova.de.